so lustig, wie das jetzt wieder seltsam ist.
Ja, es ist nicht das erste Mal an diesem Tag, dass das Mikro läuft und ja. wir versuchen, diese erste Folge von dem Podcast zu produzieren.
Genau, und lustigerweise passiert aber irgendwie gerade was Ähnliches wie beim ersten Mal, nämlich, dass es irgendwie ein bisschen witzig ist und dass es einen Unterschied macht, wenn plötzlich dieses Mikro zwischen uns ist und wir auch wissen, dass es läuft. Aber ja, also wir sind Kara und Merit. Und wir haben uns hier heute versammelt, um die erste Folge von dem Catcalls auf Halle Podcast aufzunehmen.
Herzlich willkommen.
Ja, und wollen euch jetzt so ein bisschen mal kurz eine Idee geben, wer wir sind und was wir hier machen wollen und dann auch eigentlich direkt einsteigen mit dem Thema sexuelle Belästigung. Wir können vielleicht einfach beim Titel des Podcasts anfangen. Der heißt Catcalls auf Halle Podcast. Und schließt ein ganz bestimmtes Projekt an, was ich vor ein paar Monaten in Halle angefangen habe, in Anschluss an eine Bewegung insgesamt. Da geht es im Prinzip darum, dass es eine Instagram-Seite gibt, auf der ich Geschichten von sexueller Belästigung sammle. Und dann gehe ich an die Orte in Halle, wo das passiert ist und schreibe das mit Kreide auf den Boden und mache ein Foto davon und sammle das irgendwie auf dieser Seite. Und das ist so eine Bewegung, die es jetzt schon weltweit in allen möglichen Städten irgendwie gibt, die aber immer noch total am Wachsen ist. Genau, und unser Podcast bewegt sich genau in Anschluss an diese Seite und irgendwie genau aufgrund dieses Prinzips. Ja, willst du vielleicht mal weiter erklären?
Ja, voll gerne. Eigentlich haben wir uns das Podcast-Konzept sehr ähnlich vorgestellt, vom Prinzip her, wie ja. auch der Instagram-Account funktioniert. Wir möchten gerne mit unseren eigenen Erfahrungen über eher tabuisierte, stigmatisierte Themen sprechen und damit eigentlich so das Alltagswissen oder auch so gängige Alltagsdefinitionen verändern und öffnen und genau, wollen das irgendwie über die eigenen Erfahrungen, möchten aber auch voll gerne so die Strukturen entdecken und das politische Moment eigentlich, auf dem unsere Erfahrungen fußen, weil wir, glaube ich, auch so in unseren Gesprächen festgestellt haben, wir sind da gar nicht so alleine mit. Es gibt irgendwie ganz viele Gemeinsamkeiten, das spricht doch schon sehr für Strukturen.
Genau, ja.
Genau, denen wollen wir hier so ein bisschen begegnen.
Ja, und das ist im Prinzip genau irgendwie so die Bewegung, die wir immer vollziehen wollen in dem Podcast, ist eigentlich, dass wir zu einem bestimmten Thema irgendwie erstmal bei so ganz persönlichen Geschichten und Erlebnissen und Gedanken und Gefühlen und so anfangen und uns dann irgendwie darauf zubewegen, dass wir so das Politische, das Gesamtgesellschaftliche und das strukturell Begründbare daran irgendwie so rausarbeiten. Genau, also das ist so grundsätzlich die Idee. Und heute machen wir das bei dem Thema sexuelle Belästigung.
Genau. Und vielleicht nochmal vorab so zu uns beiden. Wir sprechen auch nicht zum ersten Mal über solche Themen, sondern haben in den letzten Monaten auch Corona-bedingt eigentlich uns so die Gelegenheit genommen, wöchentlich zu sprechen, oder? Wir haben es schon geschafft, so alle ein bis zwei Wochen.
Ja, wir haben das eigentlich, also auch das Wöchentliche schon sehr durchgezogen, tatsächlich.
Mhm. Genau. Und du hattest das eben so schön erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Hast du Lust,
das voll gerne. Ja, also Merit und ich kennen uns eigentlich sogar schon ein bisschen länger. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Für mich war das allererste Semester. Du hattest, glaube ich, davor schon mal was anderes studiert. Und wir saßen da in einer Vorlesung nebeneinander und es gab irgendwie so eine Flüsterrunde oder was, wo man sich über bestimmte Fragen unterhalten sollte irgendwie. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was grundsätzlich das Thema dieser speziellen Vorlesung gewesen ist. Aber auf jeden Fall kam uns unter anderem so die Information zu, dass es halt mal eine Zeit gab, in der es ein Abitur gab, das nur für Männer war. Und dann gab es ein Frauenabitur, das Frauenabitur hieß und mit dem man eben nicht studieren konnte, beziehungsweise Frauen nicht studieren konnte. Und eine der ersten Gespräche, die wir halt hatten, war im Prinzip schon sehr feministisch gelagert, weil wir uns so darüber ausgetauscht haben, was daran eigentlich alles falsch ist und was daran aber alles irgendwie auch sich in so Logiken bewegt, die es vielleicht auch immer noch ein bisschen gibt und so. Und dann war eigentlich der Kontakt da, genau.
Und dann sind wir uns im Laufe des Studiums immer mal so begegnet und haben dann aber im vorigen Semester uns so etwas regelmäßiger getroffen. Wir hatten da so versucht, eine kleine Tradition aufzubauen mit wöchentlichen Mittagessen.
Die da noch nicht so, die vielleicht zweimal stattgefunden hat.
Bei Kara zu Hause wunderschöne zwei Male.
Ja, das stimmt. Das muss man sagen.
Immer ein guter Erinnerung, richtig.
Und wir haben es halt auch vom ersten Mal direkt an Tradition genannt.
Ja, weil das hilft ja vielleicht. Und ja, haben es jetzt aber auch dann tatsächlich echt gut geschafft, uns da so regelmäßig auszutauschen und
ja,
einiges davon teilen wir in diesem Podcast.
Genau, ich glaube, das ist irgendwie eine ganz gute Vorstellung, ne? Aber eine Sache, die man vielleicht auch noch sagen kann, die wir irgendwie vorhin so bei unserem ersten Versuch am Ende gesagt haben, war ja dieses Thema mit der Wut und dass wir so zusammen irgendwie voll gut in die Wut gehen können. Und das ist irgendwie auch was, was so den Kontakt zu dir für mich voll auszeichnet und was, glaube ich, auch irgendwie gut passt zu dem Podcast-Thema.
Ich war ständig sauer.
Nein, so ist es überhaupt nicht, aber du teilst es einfach so gut mit mir und du kannst das so gut mit mir zusammen ausleben und fühlen und eben nicht einfach nur verstehen, sondern so voll mitmachen. Und das ist richtig gut, weil diese Wut ist irgendwie auch so ein Effekt, der einfach leicht passiert, wenn man eben merkt, wie bestimmte Sachen eben gar keine Einzelfänomene sind, sondern so voll in unseren Gesellschaften und vermeintlichen Normalitäten verankert sind. Und wenn man sowas realisiert, dann macht es wütend und es ist irgendwie toll, das teilen zu können.
Mhm. Und es ist auch toll, das ausdrücken zu können, weil wir haben beide gemerkt, dass wir das auch lernen mussten, für uns unserer Wut Raum zu geben, uns diesen Raum zu nehmen und nicht einzustecken vielleicht, nur weil jemand das unpassend fand oder so. Deswegen hätte ich eigentlich voll Lust, auch jetzt schon ins Mikro zu schreien.
Ja, okay, wir erklären es kurz, oder? Stimmt. Also wir haben gerade bei unserer ersten Aufnahme, die eigentlich keine Aufnahme war, aber wir sind davon ausgegangen, hatte Merit am Ende die tolle Idee, dass wir irgendwie zusammen ins Mikro schreien. Und jetzt hatten wir uns gerade schon überlegt, ob wir das vielleicht diesmal am Anfang und am Ende machen. Und ja, ich hätte es auch in mir, ich merke das auch. Mhm. Also machen wir es.
Ja, voll.
Okay, also schreit gerne mit uns, Merit und ich geben uns jetzt die Hand. Und wie haben wir es gerade gemacht? Wir haben runtergezählt, oder?
Drei,
zwei, eins. Okay.
Okay. Okay, gut. Sexuelle Belästigung ist das Thema.
Ja, vielleicht ganz kurz so zu unseren Kapiteln. Also wir haben so ein bisschen die Idee, dass wir jetzt einmal kurz so zwei Ausschnitte von Definitionen anbieten. Und dann bewegen wir uns dahin, dass wir das irgendwie nochmal sehr zuklappen und uns unseren ganz persönlichen Erfahrungen annähern. Irgendwie, da hatten wir uns im Vorfeld irgendwie viel aufgeschrieben, was spannend wäre, sind dann irgendwie jeder für sich so in uns gegangen und tragen das jetzt irgendwie so zusammen. Und dann würden wir im Prinzip zum Abschluss genau dahin kommen, dass wir so das Strukturelle rausarbeiten und die Narrative und Stigmata, die sich immer so wiederfinden, die Marginalisierungsmechanismen, die wir ausmachen können aus den Geschichten und Erfahrungen, die wir dann so geteilt haben in dem vorherigen Kapitel. Und dann zum Schluss irgendwie nochmal so auf die Begriffsebene und auch nochmal anzugucken, was irgendwie die Definitionen so leisten können und vielleicht auch noch nicht leisten können, die wir jetzt gerade so rausgesucht haben und erstmal anbieten würden.
Genau, und ja, ich glaube, ich steige gleich mal in die erste Definition rein. Danke, dass du die so schön rausgearbeitet hast. Und zwar zunächst einmal einfach Wikipedia. Und zwar, sexuelle Belästigung ist ein Straftatbestand und unter anderem ein Mittel zur Machtausübung, bei dem Machtgefälle bzw. Abhängigkeitsverhältnisse einseitig sexualisiert und damit aufrechterhalten werden. Inhaltlich handelt es sich bei sexueller Belästigung um konkretes, sexuell bestimmtes Verhalten, das unerwünscht ist und durch das sich eine Person unwohl und in ihrer Würde verletzt fühlt. Dann folgt noch ein längerer Abschnitt, den verlese ich jetzt nicht, aber den hier. Sexuelle Belästigung gehört zur breiten Palette von Einzelfänomenen, die unter dem Oberbegriff des Sexismus zusammengefasst werden. Ja, soweit erstmal die Wikipedia-Definition. Klingt auch sehr Wikipedia-artig. Mhm. Also irgendwie grob, ja, irgendwie gut, aber auch grob zusammengefasst. Mhm. Und jetzt haben wir aber noch eine zweite Definition vom Bundesministerium. Mhm. Und zwar, sexuelle Belästigung reicht von weniger schwerwiegenden Formen wie Anstarren, anzüglichen Bemerkungen oder Belästigungen per Telefon oder im Internet über unerwünschte sexualisierte Berührungen, sexuelle Bedrängnis bis hin zu sexualisierten körperlichen Übergriffen. So. Und dann folgen auch noch einige Paragraphen mit Beispielen. Ne? Die werde ich jetzt nicht verlesen, aber das weist vielleicht schon so ein bisschen darauf hin, dass sich diese Definition vom Bundesministerium so ein bisschen durch das Rechtliche, juristisch aufgeschlüsselte und so weiter von diesem Wikipedia-Eintrag absetzt. Also zwei sehr unterschiedliche Perspektiven.
Genau, obwohl man ja bei dem Wikipedia-Eintrag auch schon gemerkt hat, dass das Thema ganz stark irgendwie juristisch identifiziert ist, weil ja auch direkt von einem Straftatbestand die Rede ist. Und das ist auf jeden Fall sowas, was ich auch festhalten kann, nachdem ich noch so ein paar andere Definitionen gelesen habe, dass das eben immer ganz schnell mit diesen Definitionen in unseren Gesetzen identifiziert ist, was natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig vielleicht ist. Aber da werden wir uns später irgendwie nochmal drum kümmern. Aber für jetzt einfach erstmal die Beobachtung, dass das irgendwie auch in nicht juristischen Kontexten der Begriff immer sehr juristisch gerahmt wird.
Mhm. Ja. Und damit ist auch eigentlich das erste Kapitel schon abgeschlossen. Ja. Also wir waren ja erstmal dabei, so einzuladen in so eine kleine Definitionswelt. Und jetzt würden wir eigentlich voll gerne so ein bisschen zu unserer eigenen Definition kommen oder so zu einem eigenen Begriff sexueller Belästigung, was da so unsere Erfahrungen mit sind.
Genau. Ja, also wir hatten uns so ein bisschen überlegt, dass wir das mal in öffentliche und private Sphären so grob unterteilen, haben aber auch schon gemerkt, dass das irgendwie immer, dass es auch so ein bisschen fluktuierend natürlich ist und dass öffentliche und private Räume sich halt auch überschneiden können. Aber wir gehen jetzt mal grundsätzlich so ein bisschen irgendwie davon aus, wann durch fremde Leute was passiert und wann irgendwie durch Leute, mit denen man so ein bisschen in einem intimeren Zusammenhang eigentlich ist. Und würden jetzt erstmal bei sexueller Belästigung in öffentlichen Räumen so anfangen. Hast du Lust mal zu erzählen, was so deine erste und deine letzte Erfahrung da waren und was passiert ist und wann?
Total gerne. Und ich würde gerne bei der ersten Erfahrung anfangen, weil mir das deutlich schwerer fiel, darüber nachzudenken und mal gedanklich zurückzureisen, und darauf kommen wir bestimmt später auch noch, dass gar nicht so leicht zu identifizieren ist, wann dieser Begriff der sexuellen Belästigung zum ersten Mal auftrat und wann man das dann auch wirklich so empfunden hat, ja, oder so benennen konnte als eine sexuelle Belästigung. Und meine erste Erfahrung sexueller Belästigung habe ich auch vor allem durch die Augen von meiner Mutter wahrgenommen. Und gar nicht unbedingt durch meine eigenen. Die Situation war folgende, dass wir zusammen in der Stadt waren und an der Sparkasse vorbeigelaufen sind. Davor stehen Bänke, wo sich immer so Trauben von Menschen tummeln und abhängen. Und die haben mich an dem Tag, es war ein Sommertag, ich hatte dementsprechend auch kurze Klamotten und sowas an, komisch angeguckt und irgendwie so schelmisch angegrinst und irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass sie mich gerade wahrnehmen und anschauen und anstarren. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht so richtig gerafft, was da jetzt so Beweggründe sein könnten oder so. Habe, glaube ich, auch nicht mal großartig drüber nachgedacht.
Wie hast du es empfunden, als du das wahrgenommen hast, dass die dich angucken und dich das auch so wissen lassen wollen?
Einfach strange.
Ja.
Ich war, glaube ich, vor allem irritiert, wieso ich jetzt als junges Mädchen und jung vielleicht nochmal heißt in dem Kontext, es muss so 10 bis 12 gewesen sein, irgendwie mit Fragezeichen halt besetzt, warum ich da so angeschaut wurde. Und dann wurde ich aber eben halt von meiner Mom darauf aufmerksam gemacht, indem sie mich so ein bisschen fester bei der Hand genommen hat, mich so ein bisschen zur Seite gezogen hat, schnell eine andere Richtung angesteuert hat und meinte, ah komm, wir gehen da jetzt mal weg, die gucken so komisch.
Ja.
Und das wurde aber nicht weiter ausbuchstabiert. Komisch gucken kann ja alles Mögliche heißen. Und ja, das war so eine der ersten Erfahrungen, die mir eingefallen sind, wo mir dann auch im Nachhinein vor allem aber klar wurde, dass das irgendwie eine sexuelle Belästigung war.
Wie viel später?
Ich glaube, es muss so im Alter von so vielleicht so 16 bis 18, also ab 18 wurde dieser Begriff von sexueller Belästigung irgendwie noch wesentlich klarer. Und ich glaube aber in dem Zeitraum kurz davor wurde es schon so deutlicher, dass das irgendwie unter eine sexuelle Belästigung fällt, mhm, oder dass das irgendwie ein Verhalten ist, das unter so ein Konzept wie sexuelle, ja, Belästigung fallen könnte. Aber es war noch ein bisschen wack.
Mhm. Ja. Ja, krass. Und ich nehme an, das wurde auch nicht irgendwie thematisiert mit FreundInnen oder deiner Mama oder so.
Das wurde weder von meiner Mutter in dem Moment thematisiert, noch danach. Mhm. Man kann ja auch immer noch zu späteren Zeitpunkten über sowas sprechen.
Ja.
Aber das wurde nicht weiter thematisiert. Ich glaube auch so sexuelle Belästigung an sich irgendwie mit meinen Eltern oder im Kreis der Familie großartig zu thematisieren, das kam wesentlich später. Es gab dann schon Situationen im Freundinnenkreis, wo das thematisiert wurde, wenn man gemeinsam in der Stadt unterwegs war oder so.
Ab welchem Alter?
Etwas älter, mhm, als 12, also, mhm, so 14, 15.
Mhm.
Und auch da ist aber dieser Begriff sexueller Belästigung nicht so gefallen. Es ist, glaube ich, schon ein Gefühl dafür entstanden, dass das irgendwie falsch ist,
mhm,
was da passiert, dass es, weil es unangenehm
ist. Aber nicht so richtig, was es ist.
Genau.
Ja. Mhm.
Ja, wie war das bei dir mit den ersten Erfahrungen?
Ja, also mir ging es auch so, dass gerade die ersten Erfahrungen irgendwie, dass das voll leicht so unscharf ist, eben weil man, weil so klar ist, dass das irgendwie losging, ganz lange bevor man so Begrifflichkeiten dazu zur Verfügung hatte, das irgendwie einzuordnen. Und deswegen habe ich mich auch irgendwie vor allem eigentlich daran erinnert, dass ich irgendwann so mit 12 so ein bisschen ein Bedürfnis entwickelt habe, so ein bisschen unsichtbar zu werden oder dass zumindest bestimmte Teile von mir irgendwie lieber nicht so sichtbar sein sollten und habe irgendwie da so ein Schamgefühl entwickelt oder hatte generell irgendwie viel Scham irgendwie in mir und hatte da auch irgendwie lange einfach total schnell irgendwie Schamgefühle. Und es war aber gar nicht, und inzwischen kann ich, glaube ich, ausmachen, dass da ganz viel so über Blicke gegangen ist. Und das war aber überhaupt nicht, also da hatte ich einfach voll nicht die Ressourcen, das irgendwie zu benennen oder zu verstehen, was da los ist. Und was so konkrete Situationen angeht, die mir eingefallen sind, weiß ich, dass ich auf jeden Fall irgendwie so auf dem Weg nach Hause von der Schule, wenn ich an der Baustelle vorbeigegangen bin, dass mir da mal unangenehm hinterhergeguckt oder auch gepfiffen wurde oder so. Also jetzt auch in dem Alter mit 12. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich irgendwie relativ früh auch auch in der Schule so einen körperlichen Übergriff eigentlich erlebt habe, wo ich mit so männlichen Klassenkameraden ums Klassenbuch geschart war, um da irgendwie was nachzugucken und wir standen so nah beieinander und dann hat irgendjemand die Hand von jemand anderem genommen und die so an meinen Po gedrückt. Und das war so, ja, du schüttelst den Kopf. Also es war, ja, es war natürlich wahnsinnig unangenehm. Ich war unglaublich beschämt, aber ich wäre verrückterweise niemals auf die Idee gekommen, dass die was falsch gemacht haben, sondern irgendwie habe ich, glaube ich, also wenn überhaupt, dann habe ich gedacht, dass, also ich habe mich irgendwie einfach dann falsch in der Situation gefühlt, dass ich mit diesen 10 Jungs oder so da alleine war und irgendwie dann auch in so einem, also dass sich so um mich rum quasi dieser Kreis gebildet hat, also fast so ein bisschen so ein Narrativ von, naja, hätte ich mich halt auch nicht in die Situation gebracht oder so, wenn überhaupt. Auf jeden Fall wäre überhaupt nicht, ja, war überhaupt nicht irgendwie das zur Verfügung, also stand einfach nichts, mir stand einfach nichts zur Verfügung, um irgendwie da eine Schuld bei denen zu erkennen oder so. Und es war auch klar, dass das war irgendwie, wurde als so ein Witz aufgemacht und behandelt. Und auch diese Tatsache, dass mich das so sehr unangenehm berührt hat, war eigentlich Teil von dem Konzept dieses Witzes, Also es ist natürlich kein Witz, aber so wie das in dieser Situation irgendwie gerahmt war. Ja, und dann habe ich auch so bei einem bestimmten Kinderarzt Situationen erlebt, wo ich die ich auch inzwischen als Belästigung benennen würde. Also der hat so die Neigung gehabt, irgendwie sehr herabwürdigend meinen Körper zu kommentieren. Das hat er vor allem einmal irgendwie auf so eine Art und Weise gemacht, die mir dann auch total nachgegangen ist. Und ansonsten ist der sehr, sehr nah gekommen. Also das war immer so, dass man eben als Kind da auf dieser Liege saß und mit den so irgendwie Beine baumelnd, und er ist dann mit seinem Rollhocker da angekommen und saß immer ganz breitbeinig da und ist dann so nah gekommen, dass man seinen Penis am Knie gespürt hat. Ja, also das sind so die ersten konkreten Sachen, die ich irgendwie, also die ich so als ganz spezifische Erlebnisse irgendwie rausstellen konnte.
Mhm. Weil ja bei diesen Situationen oft auch andere Menschen anwesend sind. Mhm. Also gerade bei dieser Situation im Klassenraum, da hast du erzählt, warst du irgendwie alleine, aber meistens sind diese Situationen ja so gelagert, dass man in der Schule auch schnell irgendwie auf andere Menschen trifft, oder bei einem Kinderarztbesuch ist irgendwie ein Elternteil anwesend oder so. Aber wie war das dann bei dir damit, das zu thematisieren und da irgendwie drüber zu sprechen?
Also über diese Klassenbuchsituation habe ich, glaube ich, heute zum ersten Mal gesprochen. Also nee, ganz sicher habe ich da heute zum ersten Mal drüber gesprochen. Und das mit dem Arzt wurde irgendwann deutlich später, so mit 16 oder so, irgendwie deutlich und thematisiert mit einer Freundin, die mir das auch überhaupt erst, also mit der das überhaupt erst klar geworden ist, dass das Belästigung ist, weil die bei dem gleichen Arzt war und genau das Gleiche erlebt hat. Und genau, meine Mama ist da zwar meistens dabei gewesen, aber die hat das irgendwie so nicht mitbekommen. Die konnte natürlich jetzt auch nicht irgendwie das so spüren, was ich gespürt habe. Also die konnte ja nicht wissen, dass ich seinen Penis spüre, dass er so nah ist. Das ist ja auch was man nicht unbedingt sieht. Und es ist ja schon auch klar, dass jemand nahe kommt, wenn er dein Kind untersucht, dass er dann nah an deinem Kind dran ist. Und ja, genau, aber da habe ich eben auch, weil die meine Mama und dieser Arzt kannten sich über so ein paar Ecken und hatten auch immer so eine relativ irgendwie privat oder freundschaftlich oder lustig wirkende Ebene miteinander, sodass ich irgendwie dachte, dass der mir vielleicht auch deswegen so nahe kommt, weil das irgendwie so eine privatere Ebene ist oder so. Und irgendwie erst als meine Freundin das dann so formuliert hat, auch mit diesem, also das auch ausgesprochen hat, dass man seinen Penis gespürt hat und eben auch gesagt hat, dass das bei ihr auch so war, das hat für mich eben da alles geändert, zu wissen, dass der das halt einfach so macht. Und da war ich irgendwie total, das hat ein völlig anderes Licht auf die Situation geworfen, was natürlich, also es wäre ja auch nicht okay gewesen, wenn es nur bei mir so gewesen wäre, aber als sie mir das so gesagt hat, fiel nochmal so, also diese Entschuldigung, die ich da so völlig, oder diese Begründung, die ich mir da so total unbewusst aufgebaut hatte, ganz selbstverständlich, die fiel dann so in sich zusammen. Und dann konnte ich auch gar nicht mehr anders, als irgendwie das als falsch zu empfinden.
Ja, und ich glaube, so dieser Aspekt aber mit der Entschuldigung ist irgendwie ganz wichtig in solchen Situationen, weil gerade im Fall von sexueller Belästigung, glaube ich, schnell auch einfach um sich selbst zu schützen, wir nach Erklärungen suchen, warum da jetzt jemand was macht, um da irgendwie nicht sowas wie eine Schuldzuschreibung vornehmen zu müssen und auch um die Situation vielleicht als lockerer interpretieren zu können, als sie am Ende war. Und das ist ja aber irgendwie falsch. Also ich glaube, das wollen wir ja eigentlich nicht, oder?
Nee, genau. Aber ich glaube, da haben wir auch bei der ersten Aufnahme immer wieder, sind wir so darauf gestoßen, dass wir irgendwie gesagt haben, es scheint sowas wie so ein Folgesexismus, haben wir es dann irgendwann genannt, zu geben, dass wenn man sich gegen Sexismus zur Wehr setzt oder auch gegen spezifisch gegen sexuelle Belästigung, dass man stark Gefahr läuft, da einfach noch mehr Sexismus entgegengebracht zu bekommen, entweder von außen oder halt so internalisierten Sexismus. Und da ist es, glaube ich, in dem Sinne wahrscheinlich sogar so ein Selbstschutz, irgendwie in diese Narrative zu gehen, die das so ein bisschen übergehen und so. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so eine gesellschaftlich antrainierte Angewohnheit, das irgendwie eher so ein bisschen zu relativieren und zu trivialisieren und so.
Bei so Folgesexismus fällt mir direkt das Beispiel ein, es ist Sommer, man trägt ein kurzes Kleid, man wird irgendwie sexuell belästigt und es gibt dann am Ende oft ja so Reaktionen von, die schlimmste ist, glaube ich, du hast es ja auch nicht anders gewollt. Ja. Weil man eben knapp angezogen ist und man die Haut dann besser sehen kann und das wohl als Einladung verstanden werden soll, was sie halt nicht ist.
Ja.
Und du hast es ja so gewollt oder ist ja auch kein Wunder.
Ja.
So, ich glaube, das ist so eine der besonders schlimmen Varianten.
Ja, oder auch so, sei nicht so zickig, stell dich nicht so an, ist ja auch alles sowas, was so in Richtung, was einen so als überempfindlich oder als hysterisch oder irrational rausstellt, unzurechnungsfähig letzten Endes.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch eine besonders schlimme Art des Folgesexismus, die dann irgendwie so die eigene Glaubwürdigkeit völlig in Frage stellt oder sogar halt auch einfach entziehen soll letzten Endes.
Mhm. Genau, weil ich finde, was sie halt eben dann auch zur Folge hat, ist, dass man so, oder so geht mir das, dass ich am Ende so verstumme.
Ja.
Dadurch, dass es irgendwie als irrational abgetan wird, entzieht es dem Ganzen auch so ein bisschen die logische Sprache. Die
ja. Man ja. Und wo thematisierst du sowas oder wo wird sowas thematisiert und wo halt auch nach wie vor nicht?
Also zum Beispiel ja jetzt gerade und ich glaube auch, wir nehmen uns zwar gerade auf und machen diesen Podcast, aber es ist auch grundsätzlich zu einem Thema geworden, mit Freundinnen darüber zu sprechen und das konkret zu benennen und das auch für gut zu befinden, das zu benennen, wo, was wir ja eben schon hatten, das in früheren Kontexten vielleicht eher so schnell mal als Überreaktion oder sowas abgehakt wird und dann geht es zu einem anderen Thema, erfährt es halt jetzt viel mehr Raum. Und ich schreibe das auch so ein bisschen den letzten Jahren des Studiums zu, wo sich Freundeskreise gebildet haben, die das ernst nehmen und zum Thema machen. Ja, und damit das Ganze auch glücklicherweise ja so ein bisschen aufgearbeitet werden kann. Das sind ja sonst doch einfach Wunden, die man so den Tag über
bekommt. Ja, total.
Und wenn wir nicht drüber sprechen, es nicht benennen, dann bleiben die ganz schön arg.
Was ist für dich eine gute Reaktion darauf, wenn du sowas erzählst oder auch ein gutes Gespräch darüber?
Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass so eine Bewertung geteilt wird, dass das scheiße ist, dass das falsch ist und so als Anerkennung der, der Lage, die man dadurch erfährt. Und dann auch diesem Thema genug Raum zu geben, also wirklich länger darüber zu sprechen, weil ich glaube, wir werden das auch noch merken, so im Laufe von diesem Gespräch, dass wahnsinnig vielschichtig ist, weil so eine kleine, ich will es auch gar nicht klein nennen, so ein blöder Blick an einem Tag, das kann schon ganz schön viel bedeuten.
Ja, und, voll.
Genau, ich glaube, das sind so, also so irgendwie Empathie, Aufmerksamkeit und irgendwie zuhören ist, glaube ich, besonders wichtig.